Der 7. Oktober 2023 war und ist ein traumatisches Erlebnis für die gesamte israelische Gesellschaft. Der Angriff der Hamas und anderer islamistischer Gruppen, der Krieg in Gaza und im Libanon bestimmen den Alltag der Menschen in Israel. Welche Rolle spielen zivilgesellschaftliche Gruppen in Israel, die seitdem viele Aufgaben des Staates übernommen haben, und wie hat sich ihre Arbeit verändert? Wie wirken sie auf eine Gesellschaft ein, die von Trauma, Angst, Verwirrung und Polarisierung geprägt ist? Darüber haben israelische Aktivistinnen und Aktivisten in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin diskutiert. Und darum geht es auch in dieser Episode von Böll Fokus. Mein Name ist Vincent Lindig. Schön, dass ihr zuhört.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
You asked about the change of our work.
Sie haben danach gefragt, wie sich unsere Arbeit nach dem 7. Oktober 2023 verändert hat. Zunächst, der Konflikt ist eskaliert. Unsere erste Aufgabe war es, den evakuierten Menschen aus dem Süden unseres Landes zu helfen. Wir sind überzeugt, dass wir den Opfern von beiden Seiten des Konfliktes zur Seite stehen müssen. Das ist unsere Pflicht.
Lina Kassem Hassan ist Ärztin und Aktivistin und Vorstandsvorsitzende der NGO Physicians for Human Rights Israel. Sie engagiert sich als Allgemeinmedizinerin und spricht in der Öffentlichkeit über Defizite im Gesundheitssystem und die miserable medizinische Versorgungssituation. Nicht nur im Westjordanland, sondern vor allem auch in Gaza.
We in Physicians for Human Rights have been visiting the West Bank for so many years, once a week in a mobile clinic and giving medical aids.
Wir, die Organisation Physicians for Human Rights, fahren seit vielen Jahren ins Westjordanland, einmal pro Woche mit einem mobilen Krankenhaus und leisten medizinische Hilfe. Jüdische und arabische Ärzte gemeinsam. Seit dem 7. Oktober haben wir unsere Einsätze verdoppelt, denn auch im Westjordanland ist die Gewalt groß. Viele Palästinenser haben sich aus Dörfern zurückgezogen. Aus Angst vor Siedlern nehmen sie oft lange Umwege durch die Berge in Kauf, um in einem Notfall ein Krankenhaus in Jenin oder in Nablus zu erreichen. Wir betreuen auch Beduinen, die schon mehrfach von Siedlern angegriffen wurden. Wir besuchen sie, um sie medizinisch zu versorgen. Und wir sprechen mit ihnen über die Gewalt, die sie erlebt haben. Diesen Menschen fehlt nicht nur medizinische Versorgung, die Kinder gehen auch nicht mehr zur Schule. Die Kinder sind traumatisiert.
Shira Livne ist Menschenrechtsaktivistin in Israel. Seit 2021 arbeitet sie für die Association for Civil Rights in Israel. Sie erinnert an die Proteste gegen die Justizreform der Netanyahu-Regierung vor dem 7. Oktober 2023. Proteste, die durch den Krieg leiser geworden sind. Im Schatten des Krieges, so sagt Shira Livne, treibt die Regierung von Benjamin Netanyahu den Umbau des politischen Systems im Land weiter voran und schafft Fakten.
Das Ziel dieser sogenannten Reform besteht ja darin, das Justizsystem, die Gerichte, aber auch die anderen entsprechenden Instanzen zu schwächen, um der Regierung mehr Macht zu geben. Und was die Regierung gelernt hat, ist, dass sie in der Situation, in der wir jetzt sind, nicht unbedingt Gesetze verabschieden muss, um mehr Macht zu erlangen. Die Regierung kann einfach so Maßnahmen ergreifen, um das Justizsystem zu schwächen, Gerichtsurteile etwa ignorieren. Die Krise beschleunigt Prozesse im Sinne der Regierung. Der rechtsextreme, siedlerfreundliche Minister Itamar Ben-Gvir kontrolliert jetzt auch die Strafverfolgungsbehörden. Als die aktuelle Regierung die Macht übernahm, wurde er zum nationalen Sicherheitsminister ernannt. Inzwischen sind seine Kompetenzen ausgeweitet worden. Damit hat er auch weitreichende Befugnisse über die Strafverfolgung erhalten. Dagegen haben wir eine Petition eingereicht, denn das bereitet uns große Sorgen. Wenn politische Akteure sich in die Strafverfolgung einmischen, ist die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr. Und was wir sehen, insbesondere seit Ausbruch des Krieges, ist, dass die Polizei die Gefängnisse dazu nutzt, um speziell die palästinensische Gemeinschaft zu unterdrücken, Kritiker zum Schweigen zu bringen, Proteste, vor allem Proteste gegen den Krieg, zu verhindern. Auch die Rechte von Gefangenen werden verletzt, als eine Art von Racheakt.
And what we saw in the last 2 years and specifically since the war broke out, that indeed police, prison system have become a political tool. to oppress specifically the Palestinian community, to silence criticism, to prevent protest, mostly protest against the war, and also to harm prisoners' rights as a sort of act of revenge.
Shira Livne beobachtet auch, dass die Angriffe auf die Meinungsfreiheit in ihrem Land stark zugenommen haben. Seit dem 7. Oktober 2023 sind kritische, von der politischen Mehrheitsmeinung abweichende Stimmen sehr viel seltener zu hören.
When you have a live democratic society, you have freedom of speech.
In einer lebendigen, demokratischen Gesellschaft existiert Redefreiheit und es gibt eine Vielzahl von Meinungen. Einige davon sind für beide Seiten oft schwer zu ertragen, aber das muss man aushalten, sie sind eben da. Die aktuelle Regierung aber will keine Kritik. Sie will mehr Macht und sie will nicht, dass sich kritische Stimmen dagegen wehren. Wir sehen also, dass nicht nur das Demonstrationsrecht verletzt wird, sondern auch die Meinungsfreiheit. Seit Ausbruch des Krieges kann ein Beitrag auf Social Media dazu führen, dass man verhaftet wird. Jemand, der einen Post "Ich liebe Gaza" schreibt, kann verhaftet werden. Und diese Verhaftung selbst wird dann öffentlich. Menschen werden in Handschellen und mit verbundenen Augen auf Polizeistationen fotografiert. Im Hintergrund dann die israelische Flagge, um noch mehr zu demütigen. Das kann einem passieren, wenn man Palästinenser ist oder sehr, sehr lautstarker jüdischer linker Israeli. Das passiert einem nicht, wenn man ein israelischer Jude ist, der dazu aufruft, alle Palästinenser zu töten. Und solche Stimmen gibt es vielfach.
It won't happen if you are an Israeli Jewish calling to kill all Palestinians. It won't, because there are many voices who are doing that.
Shira erzählt auch davon, dass die aktuelle Atmosphäre in Israel dazu führt, dass der ausgeprägte Pluralismus der israelischen Gesellschaft unter Druck gerät. Auch kritische Stimmen aus der akademischen Welt verstummen mehr und mehr. Einige Professoren und Lehrbeauftragte haben inzwischen ihre Stellung verloren, weil sie ihre Stimme gegen den Krieg in Gaza und die israelische Kriegsführung erheben. Auch die Ärztin und Aktivistin Lina Kassem Hassan hat einen Lehrauftrag niedergelegt, weil sie dafür angegriffen wurde, dass sie auch die palästinensische Perspektive in den Blick nimmt. Und auch als Ärztin in Haifa erlebte sie Anfeindungen und schildert hier ein Beispiel.
You know, I'm also an activist and I'm a Palestinian, so it's easy to be a victim to this kind of personal price.
Ich bin Aktivistin und Palästinenserin, also ist es leicht, Opfer von Anfeindungen zu werden. Ich arbeite in einer jüdischen Gemeinde als Hausärztin im Norden von Haifa. Im vergangenen Februar wurde ich für den Fernsehsender Channel 12 interviewt. Wissen Sie, das war das erste Mal, 4 Monate nach Kriegsbeginn in Gaza, dass die israelischen Medien jemanden interviewen wollten, der über die humanitäre Krise in Gaza spricht. Also sagte ich, okay, das ist eine Gelegenheit, diese Perspektive zu präsentieren. Und ich ging zu dem Interview und sprach über die Zerstörung der Gesundheitsversorgung. Ich sprach über den systematischen Angriff auf das medizinische System und darüber, wie sich das auf die humanitäre Situation in Gaza auswirkt. Und es stellte sich heraus, dass daraufhin 3 meiner Patienten einen Brief an meinen Arbeitgeber geschrieben haben und verlangten, dass ich entlassen werde. Schließlich sei ich eine Hamas-Unterstützerin. Das ist so falsch. Ich bin auf keiner Seite. Ich bin Ärztin. Ich war eine der ersten, die die Evakuierten aus dem Kibbutz Beri nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober medizinisch betreute und versorgte. Also die Stimmung ist vergiftet und das ist schwer zu ertragen für mich. Ich versorge israelische Soldaten und palästinensische Häftlinge. Ich habe mich der empathischen Fürsorge verpflichtet. Das ist mein Job, das mache ich professionell. Und es ist sehr schmerzhaft für mich, diese Verleumdungen zu ertragen.
Lina Kassem Hassan hält durch und gibt nicht auf. Eine Kraft, die sie mit vielen Menschen in Israel verbindet. Meine Kollegin Mandy Schielke hatte die Gelegenheit, mit Jonathan Zeigen in Berlin zu sprechen, der für ein paar Tage in Deutschland war, um über sein Engagement als Friedensaktivist zu sprechen. Interessant dabei ist, dass Jonathan erst durch die Angriffe der Hamas am 7. Oktober 2023 politisch aktiv geworden ist. Am Morgen des Überfalls durch die Hamas telefonierte er noch mit seiner Mutter, die im Kibbutz Beri in der Nähe von Gaza lebte.
Jonathan, wie würdest du die Atmosphäre in deinem Land jetzt ein Jahr nach dem Angriff der Hamas beschreiben?
Kind of psychotic. It's a lot of chaos emotionally.
Irgendwie psychotisch, emotional und mit Blick auf die Alltagsplanung herrscht Chaos. Sie wissen nicht, wie der nächste Tag für ihre Kinder und für sie selbst aussehen wird. Und jeden Tag, an dem man wieder aufwacht, sterben mehr Menschen. Flüge werden storniert, die Wirtschaft stürzt ab und gleichzeitig führen die Menschen ein normales Leben, gehen in Cafés, zur Arbeit. Es ist also irgendwie schizophren.
People are leading normal lives. You know, the cafes are full, the people are going to work. So it's kind of schizophrenic.
Erwachsene gehen zur Arbeit, die Kinder zur Schule. Du bist ja auch Vater.
Yeah, I have 3 kids. They ask questions that, you know, we answer.
Ja, ich habe 3 Kinder und sie stellen Fragen, die wir auch beantworten, auf eine ruhige Art und Weise. Aber wenn ich einen Schritt zurücktrete, dann merke ich immer wieder, da sind Fragen dabei, die Kinder eigentlich nicht stellen sollten.
Questions kids should ask, you know.
Jonathan, du hast deine Mutter verloren vor einem Jahr. Deine Mutter, das war die prominente Friedensaktivistin Vivian Silver. Das hat dich verändert, das hast du schon im Vorgespräch erzählt. Bitte erzähl uns von dem Moment, in dem du erkannt hast, dass dieser persönliche Verlust auch politische Konsequenzen für dein Leben haben muss.
I guess it was kind of gradual in the sense that after October 7th, we didn't realize she was killed.
Das kam nicht sofort, sondern verlief schrittweise. Wir wussten zunächst ja gar nicht, dass sie getötet wurde. Es dauerte mehr als einen Monat, bis die Behörden ihre Überreste identifiziert hatten. Am 8. und 9. Oktober saß ich erstmal nur da und wartete. Nichts war bekannt. Ich wusste nicht, ob sie am Leben war oder nicht. Ich wusste ja, dass es in dem Kibbutz, in dem sie lebte, Angriffe gab. Dann rief mich einer unserer Freunde an und sagte, was machst du? Ich sagte, ich warte. Und er sagte, nein, das geht nicht. Du musst eine Kampagne starten. Und dann was? Was meinst du? Das habe ich ihn gefragt. Und dann sagte er, deine Mutter ist vermutlich eine Geisel. Du musst eine Kampagne starten. Du musst anfangen zu arbeiten. Also tat ich das. Am Anfang beteiligte ich mich an der Vernetzung der Geiselfamilien. Ich wollte erstmal im Hintergrund bleiben. Ich wollte keine Rolle spielen. Aber als meine Mutter dann tatsächlich identifiziert wurde, fühlte ich mich verantwortlich. Ich spürte eine neue Dringlichkeit, mich zu engagieren, alles zu tun, damit andere Menschen nicht den gleichen Preis zahlen müssen, den ich bezahlt habe.
I felt a responsibility and also an urge, personal urge, to become invested and to start contributing whatever I can in order for other people not to pay the same price I paid.
Wie hast du angefangen, aktiver zu werden? Was hast du gemacht? Hast du an Demonstrationen teilgenommen oder Briefe verfasst oder Social Media benutzt, um lauter zu werden?
Well, sadly, when you become bereaved, I didn't have to do much. People reached out to me.
Nun, wenn du trauerst, dann musst du nicht viel tun. Menschen haben sich an mich gewandt, weil sie hören wollten, was ich dachte. Also sprach ich mit den Menschen und vor Publikum. Und ich schloss mich einigen Organisationen an.
And I joined hands with organizations like the Parent Circle, Family Forum, NIF and OLMEP and just spoke out.
Du hast beschlossen, Friedensaktivist zu werden, so wie deine Mutter.
Well, it's clear to me that my mother was killed not in a vacuum. It wasn't a car accident.
Nun, mir ist klar, meine Mutter wurde getötet. Es war kein Autounfall. Ihr Tod ist das Ergebnis des Krieges. Daher ist es für mich sehr logisch, dass wir das Gegenteil brauchen. Jeder muss dazu beitragen, was er kann. Auf mich werden Mikrofone gerichtet. Also spreche ich.
Because the microphone was pointed at me, I utilized that.
Hast du den Eindruck, etwas erreicht zu haben?
I think there's a difference between impact and transformational processes.
Ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen Transformationsprozessen und Erfolgen. Wir haben nichts erreicht, weil der Krieg noch andauert. Sind wir wirkungsvoll? Ich glaube, das sind wir. Ich denke, die Friedensbewegung in Israel und Palästina ist zahlenmäßig nicht groß, aber die Energie ist sehr hoch und viele Aktivitäten, die wir durchführen, sind wirkungsvoller als zuvor, weil die Öffentlichkeit jetzt interessierter ist. Klar, mitunter auch feindselig, aber wir alle suchen nach Hoffnung. Und so gibt es viel Engagement. Ich erlebe, wie Menschen ins Nachdenken kommen, die Passivität hinter sich lassen, eine neue politische Vorstellungskraft entwickeln. Persönlich habe ich gemeinsam mit meiner Familie und dem New Israel Fund den Vivian Silver Impact Award ins Leben gerufen, einen jährlichen Preis jeweils für zwei Frauen, Jüdinnen und Palästinenserinnen, die in den Bereichen Frieden und Gemeinschaft arbeiten und sich der Förderung von Frauen in Führungspositionen widmen. Das wird Wirkung zeigen.
I think they have impact.
Friedensaktivistinnen hatten es in den vergangenen Jahren in Israel schwer. Nach dem 7. Oktober glauben nun viele Menschen, dass die Dinge noch hoffnungsloser geworden sind. Du stimmst nicht zu.
No, I think more people are active than they were before, and that hope is in action.
Ich denke, Hoffnung ist nichts, was man findet. Es ist nicht etwas, dem du begegnest. Hoffnung ist eine Aktion. Es ist Handeln. Wenn ich also aufwache und das Gefühl habe, da ist etwas, das ich tun will, eine Mission habe, auf die ich hinarbeite, etwas Großes, größer als ich selbst, das ist Hoffnung. Menschen in Israel sind aktiver als zuvor und dieses Engagement ist Hoffnung. Ja, die Realität ist düster. Das ist wahr. Unvorstellbare Gräueltaten am 7. Oktober in Gaza, im Westjordanland, im Libanon. Aber es bewegt sich auch viel. Große Organisationen, aber auch kleine Gruppen rufen Projekte ins Leben und sorgen dafür, dass Menschen von unterschiedlichen Seiten sich begegnen und in den Dialog treten, Israelis und Palästinenser. Aber was wir jetzt brauchen, was uns jetzt fehlt, ist politischer Wille. Dafür setze ich mich ein, spreche mit Beamten, mit Politikern. Ich denke, dass die öffentliche Meinung sehr dynamisch ist. Sobald es an der Spitze des Landes Menschen gibt, die mutig wirklich auf Verständigung setzen, wird die öffentliche Meinung folgen. Noch haben wir keine Vorstellung von einer alternativen Realität. Aber ich bin mir sicher, wenn sie einmal medial verbreitet wird, werden die Menschen, die jetzt auf den Straßen tanzen, wenn Menschen sterben, auch auf den Straßen tanzen, wenn Frieden herrscht. Der Friedensvertrag mit Ägypten, den einst auch niemand wollte, ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben uns gefreut, als es zum Friedensabkommen mit Ägypten kam.
We rejoiced in the, when they signed the peace agreement with Egypt, and it's still standing now.
Das klingt ermutigend, zuversichtlich. Das hört sich so an, als hättest du dein Leben, deinen Alltag enorm verändert im vergangenen Jahr. Und ich frage mich, wie schaffst du es, die Rolle als Aktivist mit deinem Privatleben zu kombinieren? Wie geht das gut zusammen?
I don't. It consumed me.
Ich fürchte, das klappt gar nicht so gut. Das reibt mich auf. Ich habe meinen Job als Sozialarbeiter gekündigt. Ich hatte mit Blick auf den 7. Oktober 2023 einen sehr starken Vorher-Nachher-Effekt in meinem Leben. Manchmal möchte ich gern aufwachen und wieder zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, Zeit mit den Kindern verbringen und in der Fantasie leben, dass das Leben unverändert so weitergehen kann. Aber das ist vorbei. Das geht nicht mehr. Deshalb engagiere ich mich als Friedensaktivist. Ich will dabei helfen, das System zu reparieren. Ich weiß, dass ich selbst nicht derjenige sein werde, der das schafft. Aber ich will alles dazu beitragen, was ich kann. Und ich liebe es, Vater zu sein und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Meine Kinder fragen, bist du arbeitslos? Und ich sage, ich habe keinen Job mehr, aber ich bin sehr beschäftigt.
I don't neglect my kids. I'm very involved and I love being a father and spending time with my family. But this is my work now. So the kids tell me, Abba, you're out of a job. I said, yeah, I'm not working, but I'm busy.
In der Gesprächsrunde über die Rolle der Zivilgesellschaft in Israel wurde sehr deutlich, dass alle demokratischen Kräfte in Israel vor enormen Herausforderungen stehen. Die Menschenrechtsaktivistin Shira Livne sorgt sich sehr um die Arbeitsbedingungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen in ihrem Land. Sie beobachtet, dass die Bereitschaft der Polizei wächst, Gewalt gegen israelische Bürger anzuwenden, die demonstrieren und ihre Meinung sagen. Sie verfolgt mit großer Sorge, wie die aktuelle Regierung die demokratischen Institutionen des Landes aushöhlt und internationales Recht ignoriert.
Ich denke, es ist nicht nur für uns als israelische Gesellschaft wichtig, dagegen anzukämpfen und zurückzuschlagen, um eine Demokratie zu bleiben und zu heilen, solange wir können. Nein, ich denke, es ist auch wichtig, dass die internationale Gemeinschaft dies stärker zur Kenntnis nimmt und auch erkennt, wie gefährlich das ist, was hier passiert. Die israelische Regierung darf nicht ungehindert Präzedenzfälle schaffen, denn das könnte dazu führen, dass auch andere Regierungen Menschenrechte verletzen und glauben, damit durchkommen zu können, nach dem Motto, wenn die das können, können wir das ja auch. Wenn Israel verhindern darf, dass das Rote Kreuz Gefangene in Gefängnissen besucht und wenn Israel die Urteile des Internationalen Gerichtshofs ignorieren darf, dann darf es vielleicht jeder.
Der Appell ans Ausland, an uns alle, war laut an diesem Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus. In unserer nächsten Folge geht es dann um den Wirtschaftsfaktor Naturkapital. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns gerne eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Autorin dieser Folge war Mandy Schielke. Mein Name ist Vincent Lindig. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.